Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Messen abzusagen und Fußballspiele zum Schutz vor der Ausbreitung von Covid-19, das war noch verhältnismäßig leicht im Vergleich zu der schweren Aufgabe, vor der die Politik jetzt steht. Sie muss die Voraussetzungen definieren, unter denen wir zurückkehren können zu so etwas wie einem normalen Leben, ohne Leben zu gefährden. Sprechen möchte ich darüber mit dem Infektionsepidemiologen Timo Ulrichs. Er ist Professor für globale Gesundheit an der Akon-Hochschule für Humanwissenschaften in Berlin. Herr Ulrichs, guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Karkowski.
Die Kanzlerin und ihr Corona-Kabinett beraten heute gemeinsam mit den Ministerpräsidenten der Länder über die bislang drei Ausstiegspapiere, also eines von der Leopoldina, eines von der Expertengruppe um Armin Laschet und eines von der Helmholtz-Initiative. Welches gefällt Ihnen denn am besten?
Na, ich würde für das Papier der Leopoldina votieren, da da tatsächlich eben sehr breite Expertise eingegangen ist und man ganz mutig sich auch darauf festgelegt hat, welche Schritte wann erfolgen sollten, beziehungsweise in welcher Reihenfolge.
Was genau ist es da, was Sie überzeugt?
Dass die Schulöffnungen als Anfangsinitiative gestartet werden sollten und dass das Ganze dann so gestaffelt abläuft, dass man dann immer wieder die Möglichkeit hat, die epidemiologische Entwicklung zu überprüfen, um dann eben gegebenenfalls noch nachregulieren zu können.
Aber gestritten wird ja auch um die Frage, welche Schulen sollen als erste öffnen. Die Leopoldina sagt die Grundschulen. Und da sagen jetzt manche Ministerpräsidenten bereits auf gar keinen Fall. Denn die Grundschüler, die können gar nicht diesen Abstand halten. Da sind die nicht so in der Lage. Lieber doch erstmal die älteren Jahrgänge.
Ja, das ist ja auch die Position vom Robert-Koch-Institut. Also, dass man mit den älteren Jahrgängen anfängt. Aber ich glaube, dass wenn die Grundschüler in die Lage versetzt werden, wieder in die Schule zu gehen, es ist schon sicherlich möglich, ihnen auch beizubringen, wie man Abstand hält und einen Mundschutz trägt. Da hat man halt den entscheidenden Vorteil, dass man die Klassenverbände doch eher zusammenhalten kann, während bei älteren Jahrgängen das durchaus dann eben auch so ist, dass es da noch andere Möglichkeiten gibt, wie man sich durchmischen kann. Es kommt ja darauf an, dass man sozusagen die Kontaktgruppen etwas erweitert mit diesen Lockerungen. Und da wäre dann ein überschaubarer Klassenverband bei den kleineren sicherlich erstmal ein erster Schritt, der ganz gut klappen könnte.
Schauen wir mal auf das Helmholtz-Papier. Das belegt, dass vor allem die Kontaktbeschränkungen gewirkt haben. Also nicht mehr als zwei Personen gemeinsam unterwegs, Mindestabstand wahren, darüber hinaus Hygiene einhalten und keine Großveranstaltungen zulassen. Wird es darauf hinauslaufen für die nächsten Monate?
Ja, sicherlich wird es auf eine gestaffelte Lockerung und Öffnung hinauslaufen. Also, dass man sich sicherlich noch nicht dazu durchringen wird, Fußballspiele und Großveranstaltungen wie Rockkonzerte wieder zuzulassen, das ist ziemlich klar, weil nämlich da ja eine Durchmischung und eine sehr hohe Kontaktzahl pro Person eben möglich ist, während das eben im Schulwesen, im Schulverband sozusagen nicht so ohne weiteres denkbar ist, wenn man eben da auch noch Vorsichtsmaßnahmen mit beachtet, wie zum Beispiel gestaffelte Pausen oder eben, dass man das also auch etwas zeitversetzt dann auch macht mit der Beschulung der einzelnen Jahrgänge und so weiter.
Nun sind Sie kein Psychologe, trotzdem an Sie die Frage, die Forscher der Leopoldina warnen ja davor, die Folgen der Kontaktsperren für die psychische und physische Gesundheit der Menschen nicht zu unterschätzen. Wie kommt man aus dieser Zwickmühle raus? Zu wissen, Abstand halten ist das Beste, aber es kann unsere Seelen krank machen.
Ja, also da bin ich auch sehr auf die Seite des Leopoldina-Papiers, denn es ist ja so, dass wir mit den Maßnahmen zwar die Krankheitslast durch das Coronavirus versucht haben zu bremsen, aber wir müssen eben auch aufpassen, dass wir die Krankheitslast in anderen Bereichen durch die Maßnahmen sozusagen als Kollateralschäden nicht stark nach oben treiben. Das sind zum einen die psychischen Erkrankungen, aber das können auch eben andere Dinge sein, wie eine Steigerung der häuslichen Gewalt und eben andere Bereiche, die dann schlechter versorgt werden, wie zum Beispiel chronische Erkrankungen und Dinge, die vielleicht auch in der Notaufnahme nicht so behandelt werden, wie sie es eigentlich müssten. Und deswegen sollte man da gut abwägen und gucken, dass so etwas wie eine kontrollierte Lockerung dann eben auch dazu beiträgt, dass diese Kollateralschäden möglichst gering gehalten werden.
Was lesen Sie in den Papieren über mögliche Öffnungen vom, sagen wir, Einzelhandel, aber auch von Theatern und Restaurants oder Kinos? Was halten Sie davon?
Ja, das liest man ja auch und da würde man sicherlich zunächst mal vorsichtig agieren und das mit den Schulen möglicherweise beginnen. Auch hier könnte man eben sich überlegen, dass man es in Bundesländern etwas etwas größer anlegt als in anderen, beispielsweise in Mecklenburg-Vorpommern, wo die Zahlen ja relativ niedrig sind und einigermaßen stabil, und etwas zurückhaltender vorgeht in Baden-Württemberg und Bayern. Und wenn man gleichzeitig eben auch noch kleinere Geschäfte öffnet, dann wäre das eben auch immer nur unter den Bedingungen, wie wir sie jetzt auch haben, beim Besuch von Supermärkten. Das heißt also, dass man möglichst mit Schutzmaske einkaufen sollte und eben diesen Abstand immer wahren sollte.
Allen Papieren gemeinsam ist die Feststellung, dass wir eigentlich noch viel zu wenig wissen über die Ausbreitung von Covid-19. Die Datenlage ist einfach zu dünn. Was wissen Sie denn zum Beispiel über die Antikörpertests? Ab wann kann flächendeckend getestet werden, um zu sehen, wie durchseucht wir bereits sind?
Ja, das ist ja auch eine Forderung oder so ein Wunsch aus dem Papier der Leopoldina, dass wir parallel mit diesen Öffnungsmaßnahmen auch noch gleichzeitig testen, also anders als wir es bisher machen. Bisher sind die Tests ja immer so, dass wir der Ausbreitung des Coronavirus hinterherlaufen und dann gucken, also wer ist als Individuum positiv und hat das Virus, und wir müssten eigentlich sozusagen von der Seite kommen und eine repräsentative Stichprobe in Deutschland untersuchen, und um zu gucken, wie da die Virusbesiedlung in den Rachen ist. Und gleichzeitig dann eben auch noch gucken, wie ist schon die Durchseuchung gelaufen. Dann ist ja der Virustest meistens negativ. Und das kann man über diese Antikörpertests machen. Leider ist es so, dass wir immer noch keine sichere Validierung haben. Das heißt also, sagen können, dass diese Antikörpertests auch eine verlässliche Aussage haben, wenn die Testergebnisse positiv oder negativ sind.
Und glauben Sie, wir können die Krise überwinden, ohne dass ich mein Handy zum Corona-Spion aufrüste, oder geht an der App nichts vorbei?
Na, ob das eine notwendige Bedingung ist, das kann ich nicht sagen, aber es ist sicherlich eine hilfreiche Maßnahme, um eben noch mehr zu lernen über die entsprechende Ausbreitung des Virus und über Bewegungen und also eben diese Weitergaben, die wir dann viel besser sehen können, wenn wir diese Informationen zusätzlich hätten.
Welche Strategie bringt uns am sichersten aus dem Lockdown? Die drei vorliegenden Papiere haben wir bewerten lassen vom Infektionsepidemiologen Timo Ulrichs. Er ist Professor für globale Gesundheit an der Akon-Hochschule für Humanwissenschaften in Berlin. Herr Ulrichs, besten Dank.
Sehr gerne.
Bleiben Sie gesund.